Herzlich willkommen, freut mich besonders, dass unser hochverehrter Weihbischof auch dabei ist, Weihbischof Helmut Dieser aus Trier. Ich möchte mit einem kleinen geistlichen Text beginnen. Die Eucharistie ist immer noch das unentdeckte Land, die unbekannte Welt. Wer aus der Eucharistie leben möchte, muss die Stimme der Gnade hören, die ermutigt: Setz deinen Fuß auf dieses unentdeckte Land. Mach den ersten, den zweiten und den dritten Schritt. Und er wird dich führen. Er, dein Gott, der von den Toten auferstanden ist und auf diese Weise alle Hindernisse überwunden hat, er will dich nun in diese unglaubliche Wahrheit, die auf dem Altar geschieht, mit hineinnehmen. Wenn ich die erstaunliche Wahrheit und von Gottes persönlicher Gegenwart wahrnehme, bin ich zutiefst berührt. Genau darum geht es, liebe Schwestern und Brüder, dass ich zutiefst berührt werde von jener heiligen Gegenwart, die wir in der Eucharistie feiern. Die eucharistische Anbetung als Weg der Gemeindeerneuerung, das ist das Thema meines Referates. Da freue ich mich, dass Sie hier sind und freue mich persönlich, dass ich heute hier stehen darf und mit Ihnen Glaubenserfahrung teilen darf. Erwarten Sie nicht von mir eine Rezeptologie. Darum geht es nicht. Aber es geht um Impuls, um Nachdenken, um Erfahrung von Glaubenserfahrung zu teilen mit Ihnen, mit dem, was der Herr mir uns geschenkt hat. Und ich bin heute auch nicht allein, bin froh, dass eine große Gruppe aus unserer Gemeinde mit dabei ist. Und einige von denen, die hier sind, werden ihrerseits etwas sagen wollen, wie sie berührt sind und was eucharistische Anbetung für sie persönlich bedeutet. Ich möchte ein kurzes Impulsreferat geben, zunächst einmal etwas sagen zu der Situation, in der ich lebe als Pfarrer. Ich möchte etwas sagen, wie es dazu gekommen ist, dass wir täglich eucharistische Anbetung haben. Ich möchte in einem zweiten Teil ein Glaubenszeugnis meinerseits abgeben, wie ich dazu geführt worden bin, wie der Herr mich geführt hat. Ich möchte ein wenig mit Ihnen nachdenken über das, was denn Anbetung überhaupt ist, in der Tiefe und wie durch die tägliche Anbetung Veränderungen sich vollzogen haben in unserer Gemeinde. Es soll genügend Zeit sein, dass wir ins Gespräch kommen. Das ist, glaube ich, wichtiger als nur zu reden und zu hören. Wir haben in den letzten Tagen ganz, ganz viel gehört. Ich hoffe, Sie sind noch aufnahmefähig. Einige aus meiner Gemeinde haben gesagt, Sie sind jetzt schon ganz schön müde. Ich glaube, es geht uns allen so, aber auch erfüllt, irgendwie erfüllt von dem, was uns in diesen wunderbaren Tagen hier in Köln geschenkt worden ist. Ich darf mich zunächst einmal vorstellen, Hans-Georg Müller ist mein Name. Ich bin Pfarrer der Pfarrei Heilig Kreuz in Schwalbach. Das liegt mitten im Saarland, wer das Saarland ein bisschen kennt, zwischen Saarbrücken und Saarlouis, eher im Hinterland, 15 Kilometer zur französischen Grenze, gut 10 Kilometer bis Saarlouis, ländlich geprägt, aber doch schon irgendwie Stadtrand, Einzugsgebiet Saarlouis ist recht groß, das heißt, unsere Leute arbeiten in der Regel in den Städten, bei Fort, die Gruben sind geschlossen worden im letzten Jahr. Schwalbach selbst ist überwiegend katholisch geprägt. Im Jahre 2007 wurden die ehemals selbstständigen 5 Pfarreien der Zivilgemeinde Schwalbach zu einer großen neuen Gemeinde fusioniert. Wir waren damals eines der Pilotprojekte und sind bis heute die größte fusionierte Pfarrei im Bistum mit etwa 15.000 Katholiken. Wir haben größere Einheiten, aber als Fusion sind wir die größte. 5 ehemals selbstständige Pfarreien, die zusammenarbeiten, das war zunächst einmal ein Weg. 5 Jahre zuvor waren diese Pfarreien zu einem sogenannten Seelsorgebezirk zusammengeführt worden, nach Kanon 517.1, das heißt Seelsorge im Team. Ich war damals Teamleiter, es gab noch 2 ältere Mitbrüder, die aber dann vor der Fusion in Ruhestand gegangen sind, beziehungsweise einer ist Kooperator geworden. Zur gleichen Zeit kam dann Pfarrer Zonka, der nachher auch zu Ihnen sprechen wird, als Kooperator in unserer Pfarrei. Eucharistische Anbetung gab es mehr oder weniger in den bestehenden alten Pfarreien, so wie es halt klassisch ist. In 2 Pfarreien, war vorher Pfarrer, in 2 Pfarreien über längere Zeit gab es außerdem in unserem Bistum sogenannten Tag des ewigen Gebetes, in anderen Diözesen heißt das Tag des großen Gebetes, den Herz-Jesu-Freitag und darüber hinaus einmal wöchentlich Anbetung nach der Heiligen Messe, das war eine Frucht der Heilig-Rock-Wallfahrt von 1996. Unser damaliger Bischof Dr. Hermann Josef Spital hatte 1995 angeregt, dass wir die bevorstehende Wallfahrt durch eucharistische Anbetung vorbereiten. Die Idee war, einmal in der Woche, jeder Pfarrei sollte Anbetung sein. Und das haben wir beibehalten, auch nach der Heilig-Rock-Wallfahrt 96 gab es einmal in der Woche eine kurze Zeit der Anbetung. In diesen beiden Pfarreien gab es im Jahr der Eucharistie im November 2004 zum ersten Mal eine Nacht der Anbetung. Ich hatte damals mit den Pfarrgemeindenräten über das Jahr der Eucharistie gesprochen und diese Idee, eine Nacht der Anbetung, das heißt also nach dem Abendmesse bis um 24 Uhr sollte die Möglichkeit sein zur stillen Anbetung, vielleicht auch ein bisschen gestaltete Einheit, aber es soll doch die Möglichkeit gegeben sein zum geistlichen Gespräch mit den anwesenden Priestern und auch die Möglichkeit bestehen, das Sakrament der Versöhnung zu empfangen. Die Idee fiel damals im Pfarrgemeinderat auf fruchtbaren Boden. Wir haben gesagt, wir versuchen das, denn das Gebot der Stunde ist, einen geistlichen Weg miteinander zu gehen. Wir haben die Lösung nicht, wir müssen uns die Lösung schenken lassen vom Herrn. Ich erinnere mich an die erste Nacht der Anbetung, Beichte von Anfang bis Ende. Es war wie ein Durchbruch. Ich habe gesagt, lieber Gott, was hast du jetzt vor hier? Ja, vorher gab es ab und zu mal Beichte, aber das war für mich ein sehr bewegendes. Und seit der Zeit haben wir diese Nacht der Anbetung in einer unserer Kirchen. Mit der Zusammenführung in den übrigen Pfarreien gab es Anbetung am Herz-Jesu-Freitag, am Tag des ewigen Gebetes. In einer der alten Pfarreien gab es 2001 eine Initiative, man könnte doch einmal in der Woche eine wöchentliche Anbetungsstunde halten, was auch umgesetzt worden ist. Also es gab mehr oder weniger Formen der Anbetung und als wir dann fusioniert sind, war natürlich notwendig, noch einmal die Gottesdienstordnung anzuschauen und wir haben überlegt, wie können wir das denn machen mit diesen 5 Kirchen, der Filiale. Und 5 Kirchen ist relativ einfach, montags in der einen, Dienstag in der anderen, mittwochs in der dritten, donnerstags in der vierten und freitags in der fünften Kirche. Mit der klaren Option, das fällt nicht mehr aus, sodass jeder, der abends eine Messe sucht, auch eine findet. Unsere Kirchen liegen relativ nah beieinander. 2,5 Kilometer, das ist eine Großgemeinde, aber ursprünglich doch selbstständige Ortschaften. Ja. Der Pfarrgemeinderat hat damals lange überlegt und wir kamen zu dem Schluss, es wäre doch gut, am Abend wirklich einen großen geistigen Block zu haben, auch deutlich zu machen, wir sind neue Pfarrei und wir wollen bewusst diesen Prozess der Fusion auch geistlich angehen. Nicht nur strukturell, sondern geistlich. Wir wollen eben genau das Zentrum in die Mitte stellen, wir wollen in den Zeiten des Umbruchs bewusst einen geistlichen Weg miteinander gehen und von daher war sehr schnell klar, eine Stunde Anbetung vor der Heiligen Messe, danach Heilige Messe. Von Anfang an fiel das auf fruchtbaren Boden. Leute waren sehr dankbar, es ist immer eine gute Zahl da, manchmal weniger, manchmal mehr. Unsere Wochengottesdienste sind recht gut besucht für unsere Gegend. Es gibt jeden Abend einen geistlichen Impuls, einen kleinen Impuls nach dem Evangelium. Wenn wenige kommen, sind in der Woche im kleinsten Pfarrbezirk 50 Leute da. Am ersten Freitag im Monat zur Nacht der Anbetung kommen über 200. Derzeit steht die Bitte im Raum, können wir nicht auch samstags und sonntags wenigstens eine halbe oder eine Stunde Anbetung haben? Ich hoffe und bete darum, dass das die Frucht dieses eucharistischen Kongresses wird. Der Herr muss führen. Hier ist zunächst einmal der äußere Rahmen unserer Pfarrei, der Situation, in der ich arbeite. Ich hoffe, dass es einigermaßen klar geworden ist, in der Kürze der Zeit, das darzulegen, wie eine Struktur aussieht, ist nicht immer so einfach. Eng verbunden mit der Einführung der täglichen Anbetung ist mein ganz persönlicher Weg und es sei mir erlaubt, an dieser Stelle auch ein Glaubenszeugnis zu geben, wie ich persönlich in den letzten Jahren geführt worden bin. Ich glaube, dass dieser Hintergrund auch wichtig ist. Seit vielen Jahren pflegen zwei unserer Pfarrei, unsere Pfarrbezirke, das heißt die beiden Pfarreien, denen ich zunächst als Pfarrer tätig war, Beziehungen in die Ukraine. Wir unterstützen dort eine katholische Kirchengemeinde. Das Bistum hat uns ganz viel geholfen dabei. Es ist Kherson am Schwarzen Meer, im Odessa-Gebiet. Es gibt regelmäßigen Kontakt und Austausch. Seit dem letzten Weltjugendtag 2005 pflegen vor allem unsere Messdiener und Messdienerinnen jährlich Kontakt. In diesem Jahr werden unsere Freunde aus der Ukraine nochmal kommen, werden eine Fußballfahrt nach Trier machen, 5 Tage, und so miteinander Glaube und Leben teilen. Ich war 2-3 Mal in Cherson gewesen, einmal am Beginn unserer Partnerschaft, dann als die Kirche fertig war, und im letzten Jahr zur ersten offiziellen Begegnung unserer Jugendlichen mit unserer Partnergemeinde in der Ukraine. Was mich sehr berührt hat, war die Begegnung mit Menschen, die im Grunde genommen in der Mission leben, die nach dem Zusammenbruch des Kommunismus noch einmal anfangen, christliche Botschaft zu leben, oder die Möglichkeit haben, ihren Glauben jetzt leben zu dürfen. Die Begegnung mit Mitbrüdern und Menschen, die als Minderheit in einem Missionsgebiet leben, haben mir geholfen, neue Perspektiven zu entdecken. Ich bin dankbar, dass mir das geschenkt worden ist, dass gerade in den großen Zeiten des Umbruchs hier bei uns in Deutschland mir noch einmal wesentliche Dinge gezeigt worden sind oder dass ich Dinge noch einmal wiederentdeckt habe. So habe ich zum Beispiel gesehen, wie fruchtbar Arbeit werden kann, wenn ich bewusst mit der Gegenwart des Herrn rechne. Wenn ich glaube, dass der Herr der Handelnde ist und nicht ich der Manager. Natürlich muss ich das meine tun, aber immer im Wissen, dass er mir mit seiner Gnade zuvorkommt und es begleitet. Ich habe Menschen getroffen damals, die wirklich aus der Kraft der Eucharistie gelebt haben, in ganz schwieriger Situation, und die mir gesagt haben, wir beten, lass uns eine Brücke des Gebetes bilden zwischen deiner Pfarrei und meiner Pfarrei, und wenn ihr am ersten Freitag im Monat zusammen seid, dann sind auch wir hier zusammen und wir beten und wir sprengen die Grenzen, die es in dieser Welt gibt, durch das Gebet. Ich habe damals kennengelernt, etwas ganz Wichtiges gelernt, nämlich, dass Rom nicht weit weg ist, habe ich immer gedacht oder oft gedacht. Und ich habe auch verstanden, dass wir in Deutschland nicht alles wissen und schon gar nicht alles besser wissen. Ohne den Kontakt mit den Mitbrüdern aus dem Osten wäre wahrscheinlich damals das Jahr der Eucharistie an mir vorübergegangen, so wie viele andere Initiativen von Papst Johannes Paul II., weil wir in Deutschland ja immer viel zu tun haben und beschäftigt sind und der pastorale Alltag uns auffrisst, sodass ja gar keine Zeit bleibt, sich mit anderen Dingen von außerhalb auseinanderzusetzen. Ich bin dankbar, dass ich seit dieser Zeit noch einmal viel wacher wahrgenommen habe, und die Erfahrung von Weltkirche hat mir den Blick geweitet, und ich glaube, dass das auch ein ganz wesentlicher Schritt ist in unserer heutigen Pastoral, noch einmal den Blick zu weiten auf die Welt hin. Am deutschen Wesen braucht die Welt nicht zu genesen, die Sprüche sind rum. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir begreifen, die Weite, die Universalität der Kirche zu begreifen und die Universalität der Kirche zu sehen, und das ist bereichernd. Es gibt Orte, wo Kirche lebendig ist, und das macht uns Mut, eben nicht zu jammern, das steht uns ja gar nicht gut an als Christen, sondern voller Hoffnung und voller Zuversicht nach vorne zu schreiten, immer im Wissen darum, dass der Herr mir stets entgegenkommt. Ich habe durch den Kontakt mit dem damaligen Pfarrer in Cherson eine geistliche Gemeinschaft kennengelernt, die zutiefst eucharistisch geprägt ist. Das war damals eine tiefe Sehnsucht in mir. Ich bin eigentlich von Hause aus franziskanisch geprägt. Franziskaner denken ja auch eucharistisch. Und in mir war eine große Sehnsucht nach der Eucharistie. Und ich habe damals die Gemeinschaft, die Bewegung der Nazareth-Familien kennengelernt, die in Warschau entstanden ist. Professor Tadeusz Dajcza hat sie gegründet. Eine Gemeinschaft, die einerseits bewusst aus der Eucharistie leben will, die einerseits ganz, ganz großen Wert auf die geistliche Formation des Einzelnen legt, die mit den Familien arbeiten will und die aus der Beziehung zur Gottesmutter ihren Weg geht. Damals hat unser hochverehrter Bischof, der heutige Kardinal von München, Dr. Reinhard Marx, mir die Erlaubnis gegeben, mal zu schnuppern. Da fahren Sie mal hin, hat er gesagt. Schauen Sie sich das mal an. Und ich habe teilgenommen an internationalen Priestertreffen, habe die Ausbildung der geistigen Begleitung absolvieren dürfen und konnte so viele, viele Dinge für mich selbst auch verinnerlichen. Ich war in Quebec auf dem Kongress, im Eucharistischen Weltkongress, und im letzten Jahr mit Erlaubnis von Bischof Stephan auch in Dublin, um einfach zu schauen, was können wir an geistigen Impulsen von diesen Kongressen mitnehmen. Professor Deitscher ist 2009 verstorben. Die letzten Jahre seines Lebens waren von großer Krankheit geprägt, aber auch von einer ganz großen Liebe zur Eucharistie. In dieser Zeit seiner Krankheit hat er 6 Bücher geschrieben, Meditationen über den Glauben. Der erste Band ist im letzten Jahr im Patris Verlag erschienen, Geheimnis des Glaubens. Wir haben in der Pfarrei mit einer kleinen Gruppe daran gearbeitet, es übersetzt, lange gerungen um Worte. Ich selbst und viele in der Gemeinde ziehen fruchtbaren Gewinn aus diesem Büchlein, das helfen will, wirklich in diese reale Gegenwart des Herrn hineinzufinden. Den Text, den ich am Anfang gelesen habe, stammt aus diesem Buch. Texte, die wirklich helfen, tiefer, tiefer einsteigen zu wollen. Und das schlägt jetzt die Brücke zu der Frage, was ist denn eigentlich Anbetung? Wir sind ja keine Anfänger. Und doch, man muss immer wieder neu anfangen. Anbetung ist Begegnung, ist Treffen mit meinem Herrn. Ich darf mit ihm zusammen sein wie mit meinem Freund. Alles hat in der Anbetung seinen Platz. Anbetung ist Begegnung mit Christus, eine Begegnung, die mich verändern kann und verändern will, wenn wir es zulassen. Durch die Anbetung verändert sich tatsächlich, wenn wir wollen, unser Denken. Meine Einstellungen werden anders. In der Anbetung finde ich Frieden und innere Ruhe. Probleme verändern sich. Ich fange an, mein Leben mit anderen Augen zu sehen. Ich begreife, alles geschieht in der Gegenwart des Herrn, alles. Es gibt keine gottlose Zeit. Vielleicht eine Gottvergessene, aber Gott ist immer Gegenwart. Und je mehr ich das begreife, umso mehr verändern sich die Dinge, die Perspektiven, die Fragen, die es gibt. Umso mehr verändern sich auch die Schwierigkeiten in meinem Leben. Alles ist Gnade. Selbst im Schweren meines Lebens kann ich einen Sinn abbringen, den Problemen. Sie führen mich tiefer in die Gemeinschaft mit Christus. Sie helfen mir, auf einer ganz anderen Ebene Leben zu verstehen und zu deuten. Der Herr nutzt alles, um mich tiefer in seine Gegenwart und Liebe zu rufen. Und wenn die Anbetung geht, der weiß auch, es ist oft hastend und suchend. Aber das ist gut so. Und manchmal stehen wir hilflos vor ihm. Manchmal knien wir vor ihm ohne irgendeine Idee, wie es weitergeht. Und genau in dieser Haltung darf ich mich nach ihm ausstrecken und begreifen, er löst alles. Er kann alles lösen. Er ist mein Therapeut. Und aus dieser Haltung heraus finde ich Kraft, aber auch den Mut zur Treue. Anbetung ist letztlich ein Prozess, in dem ich bewusst dem Herrn erlaube, dass er in mein Leben hineinkommen darf. Ein Prozess, in dem ich ihm erlaube, dass er wirklich in mir handelt. So wie es in einem schönen Gebet heißt, wachse, Jesus, wachse in mir. Anbetung heißt, ich erlaube dir das, Herr, dass du in mir und an mir handeln darfst. Und das Schöne ist, dass Gott sich nach mir sehnt. Kardinal Wölkert hat morgen sehr schön gesprochen über diese personale Begegnung, diese persönliche Begegnung mit Christus. Es ist Gegenwart. Und ich glaube, dass sich alles verändert, wenn wir anfangen, wirklich zu begreifen, Christus ist gegenwärtig. Alles verändert sich, wie ich kommuniziere. Ist das etwas, was in meinen Händen ist, oder ist es wirklich er? Das ist die erste und wesentliche Frage. Das gilt an uns Priester genauso gestellt. Wie zelebrieren wir? Wie teile ich aus? Glaube ich, dass ich Christus geben darf als Werkzeug? Ich glaube, dass die Veränderung damit beginnt, dass wir mit dieser ungeheuren Gegenwart rechnen dürfen. Dass wir wirklich glauben dürfen, er ist da. Und das verändert. Diese unbeschreibliche Liebe verändert alles. Und solche Veränderungen nehme ich wahr in unserer Gemeinde in den letzten Jahren. Ich stehe heute hier nicht, wie man im Saarland sagt, um mit unserer Pfarrei zu strunzen, anzugeben. Unsere Pfarrei ist nicht das Paradies, beileibe nicht. Es gibt Einbrüche, Umbrüche, Abbrüche, Veränderungen. Es gibt Gleichgültigkeit und Desinteresse. Es gibt das Zusammenbrechen von volkskirchlichen Strukturen. Es gibt das Wegbleiben vieler. Es gibt das Fehlen der Kommunionkinder. Es gibt das mangelnde Interesse der Eltern, ihre Kinder zu begleiten. Es gibt Austritte. In all dem unterscheiden wir uns nicht von anderen Pfarreien. Und trotzdem gibt es Hoffnungsvolles und es gibt Zuversichtliches und es gibt eine klare Perspektive. Und das macht mir Mut. Es gibt Menschen, die mehr wollen und die den Glauben leben wollen. Es gibt junge Menschen, es gibt Kinder, die kommen zur Gebetsschule. Das haben wir samstags morgens. Das ist eine wunderschöne Sache. Manchmal kommen 50, manchmal sind es 15, aber sie kommen freiwillig, ungezwungen. Und ich erzähle ihnen das, was der liebe Gott mir ins Herz gibt. Ich erinnere mich an die erste Gebetsschule. Ich habe gesagt, naja, ich fange mal an, vielleicht ist es eine Idee. Ich habe den Kindern gesagt, es gibt eine Gebetsschule, es gibt eine Musikschule, es gibt eine normale Schule, es gibt eine Schule für dies und jenes und jetzt gibt es bei uns eine Gebetsschule. Und dann kamen 50 und ich habe gesagt, lieber Gott, du hast mir die jetzt geschickt, was soll ich mit denen machen? Zeig's mir. Aber das verändert. Ich will sagen, das verändert Atmosphäre in der Pfarrei. Es gibt junge Menschen, die Freude am Singen und am Beten haben, die Christus als ihren Freund entdeckt haben. Ich freue mich, dass drei unserer Jugendlichen heute hier sind. Der eine oder andere wird nachher vielleicht auch etwas sagen, was das bedeutet. Es sind ganz bodenständige junge Männer mit manchem Schweren, das sie zu tragen haben, aber auch Kraft und Zuversicht haben, das anzupacken und anzunehmen. Es gibt Menschen, die verstärkt nach geistlicher Begleitung fragen. Ich spüre, dass das Sakrament der Versöhnung mehr und mehr gefragt ist. Manch einer entdeckt das ganz neu. Unser Pfarrgemeinderat möchte bewusst einen geistlichen Weg gehen. Ein Weg, der aus der Eucharistie heraus gespeist ist und aus der Anbetung. Daraus ergibt sich in der Gemeinde auch ein großes Gespür für Sozialkaritatives. Wir wollen an die Ränder gehen, ein Leitwort unseres Pfarrgemeinderates. Wir wollen die Familien in den Blick nehmen. Ein zweites Leitwort und das erste habe ich genannt. Wir wollen einen geistlichen Weg gehen. Und dann geht es auf einmal nicht mehr um das, was ich früher oft erlebt habe, um leidige Themen, wer ist wann und wo wichtig und wer ist wann und wo mal wieder nicht estamiert worden, sondern es geht, wie bei unserer letzten Klausurtagung, die Frage, wie können wir die Geister unterscheiden und wie können wir entdecken, was der Wille Gottes für uns hier und jetzt ist. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mit dem Rat so arbeiten darf und einen solchen Weg gehen kann. Wenn sich eines verändert hat in den letzten Jahren, glaube ich sagen zu können, dass es die Atmosphäre ist in unserer Pfarrei. Die Kämpfe zwischen konservativ und progressiv haben aufgehört. Die Frage, wer kommuniziert jetzt richtig, in einem Pfarrbezirk war das ganz schwierig. Ist Mundkommunion das richtig oder die Handkommunion, Sie kennen das. Es hat keinen Platz mehr, weil alle ihren Platz in der Eucharistie gefunden haben und begriffen haben, was wichtig ist, dass wir im Herzen empfangen. Und nicht in welcher äußeren Form. Die unterschiedlichen Gemeinschaften, wir haben einige geistliche Gemeinschaften unserer Pfarrei, finden in der Anbetung gemeinsam Raum und ergänzen sich. Ich möchte sagen, dass ich spüre, dass die Pfarrei geistlicher geworden ist. Häufig erlebe ich, dass einander gesagt wird, ich nehme dich mit in die Anbetung, ich bringe dich zum Herrn, ich bete für dich. Es gibt eine kleine Gruppe, die Gemeinschaft der Nazareth-Familien, die sich regelmäßig trifft. Das ist eine richtige Familie geworden, wo wirklich Fürsorge füreinander wahrgenommen wird, nicht nur geistlich, sondern auch sehr konkret. Der Blick füreinander, meine ich, hat sich verändert und ist selbstverständlicher geworden, dass junge Menschen, aber auch Männer beten und ihre Knie beugen und sagen, wir glauben an diese Gegenwart. Und all das Übliche, was zur Pfarrei dazugehört, ja, das funktioniert auch, aber ich nehme wahr, es wird eben gespeist von ganz woanders her und damit verändern sich Dinge. Zwei bewegende Erfahrungen durften wir machen in den letzten Wochen. Das war die Anwesenheit der Kongressmonstranz und die damit verbundene Gebetsstunde, die unsere Jugendlichen vorbereitet hatten. Viele waren gekommen, viele hatten Tränen in den Augen. Das war eine Stunde tiefer Berührung, die mich selbst sehr berührt hat. Und genauso bewegend war die große Zahl derer, die am vergangenen Sonntag zur Anbetungsstunde gekommen war, zu der Papst Franziskus ja eingeladen hat. Das wäre vor Jahren undenkbar gewesen. Sonntagnachmittag, Kirche voll. Das sind Erfahrungen, Geschenke, die uns gegeben worden sind. Anbetung verändert. Da werden Strukturen nicht unnötig, aber nebensächlich. Nicht Hauptthema, sondern Beziehung und Freundschaft zum Herrn sind die Mitte. Und das führt tiefer und ich meine, das führt auch weiter, weil ich anfange, wirklich mit Gott zu rechnen und damit, dass er wirkt und handelt, dass er der Herr ist und der Herr bleibt, der Kirche, der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft. Die eucharistische Anbetung als ein Weg der Gemeindeerneuerung, so die Überschrift dieses Referates. Ich möchte lieber sagen, ich bin der Überzeugung, dass die eucharistische Anbetung der Weg ist, wie die Kirche sich in Zukunft erneuern kann. Aus der Beziehung zum Herrn, im Wissen um seine liebende Gegenwart und in der bewussten Entscheidung, in dieser liebenden Gegenwart sein und leben zu wollen, das verändert alles, das führt weiter. Und letztlich ganz neu zusammen als Volk Gottes. Wesentlich für diesen Weg der Erneuerung sind, ich meine, der Wille. Der Wille, zunächst einmal mit dem Herrn, dem eucharistischen Herrn, zu arbeiten und vor allem sich führen zu lassen. Es gibt keine Rezepte. Setz deinen Fuß auf das unbekannte und unentdeckte Land. Den ersten, den zweiten und den dritten Schritt und der Herr wird dich führen. Es ist ein offener, von Gott geführter Prozess, geistlicher Prozess. Und es ist natürlich ein Segen, wenn es priesterliche Mitstreiter gibt und wenn es Männer und Frauen gibt, die Gott suchen und aus einer liebenden Gegenwart leben wollen, einer Gegenwart, die alles verändern kann. Ich möchte mein Referat enden mit einem Text, dem letzten Abschnitt aus dem Buch von Professor Deitscher. Gott, der die gesamte Welt regiert und von dem alles abhängt, kommt auf den Altar herab. Ich darf ihn in meiner Hand halten, ich bin tief berührt. Allmählich verstehe ich, er erlaubt mir, ihn in meiner Hand anzubeten, weil er nur mich hat. Ich bin alles für ihn. Und er für mich, ist er alles? Er kommt auf unglaubliche Weise zu mir, damit ich auf diese außergewöhnliche Worte seiner Liebe antworte. Letztlich habe ich nichts und niemanden, ich habe nur ihn. Und wenn ich ihn verliere, kann ich nicht mehr leben. Sobald ich diese wirkliche Gegenwart in der Eucharistie erkenne, begreife ich, es ist dieselbe Liebe, mit der er mich liebt und er hat nur mich. Mir wird deutlich, die Eucharistie ist die Gabe des mystischen Leibes Christi. Irgendwo finde auch ich den Platz, an dem er mir zuflüstert, für dich bin ich gestorben, nur für dich. Für alle zu sterben heißt für niemanden zu sterben. Ich habe nur dich, sagt er. Ich, der Gott, der seine unbegreifliche Liebe in der Eucharistie zeigt. Ich, der wirklich anwesend bin. Ich, der die Welt regiert. Ich bin der Herr des Himmels und der Erde und du bist wertvoll. Und wenn ich mich mit der ganzen Welt befasse, sage ich dir, ich habe nur dich. Vielleicht glaube ich es nach manchem Auf und Ab, wenn nicht alles glatt läuft, denn die menschlichen Wege verlaufen nicht einfach geradeaus. Aber in diesem Auf und Ab sagt er fortwährend, dass er mich liebt und sich vor Hunger nach mir verzehrt, selbst wenn ich manchmal massiven Widerstand leiste. Letztlich wird die Gnade siegen. Er wird niemals aufhören, mir zu sagen, wie sehr in ihm die Liebe zu mir brennt. So werde ich von dieser eucharistischen Liebe angesteckt. Es ist rein menschlich gesehen verrückt, sich in jemanden wie mich zu verlieben und mir dies in solch beeindruckender Weise zu sagen. Die Unendlichkeit Gottes, seine Herrschaft über die Welt, geht vom eucharistischen Altar aus. Er, der das kleinste Detail der Welt- und Menschheitsgeschichte im Blick hat, er flüstert mir ständig zu, ich habe nur dich. Es ist unmöglich, sich nicht in diesen unbegreiflichen Gott zu verlieben, der mir im Allerheiligsten Sakrament begegnet. Die Welt um mich herum verschwindet, nur er bleibt in seiner eucharistischen Liebe, die mich erwählt hat. Er beschenkt mich stets neu. Seine Worte dringen zu mir, ich habe nur dich, ich habe nur dich. Ich wünsche uns, dass wir diese liebende Gegenwart immer wieder neu entdecken und dass wir den Mut haben, aus dieser liebenden Gegenwart unser Leben zu gestalten und so als Volk Gottes Kirche zu verwandeln und zu erneuern. Ich danke Ihnen.